Guten Abend allerseits. Heute ist Gründonnerstag. Das ist der Tag vor Karfreitag. Und der Gründonnerstag hat die Bedeutung, dass hier an das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern vor seiner Verhaftung erinnert wird. Am Abend des Gründonnerstag, also jetzt, beginnt die Zeit der heiligen Ostertage. Zwar ist der Gründonnerstag kein gesetzlicher Feiertag heute, aber er hat als Gedächtnistag des letzten Abendmahls mit Jesus Christus, dem Gottessohn, einen hohen Stellenwert. Ich möchte diesen Abend benutzen, um euch über den Karfreitag und die hohe Bedeutung zu berichten. Hintergründe, über die heutzutage wenig gesprochen wird, die Bedeutung für unsere ganze Welt im Lichte der Wahrheit durch die Gesetze der Wechselwirkung, die kaum thematisiert zu werden scheint. Und ich möchte euch Auszüge aus meinem Buch Blutgericht Europa vorlesen, wo ich ein ganzes Kapitel der Sühneopferlehre gewidmet habe. Der Gottessohn Jesus kam vor über 2000 Jahren auf die Erde, um den Menschen die Wahrheit aus dem Licht zu bringen. Dies war vielen jedoch unbequem, vor allem jenen Priestern, den Pharisäern und Sadduzäern, welche sich in den Tempeln schon bequem eingerichtet hatten. Der Nazarener mit seinen klaren Worten, die er zu den Menschen von Gott, seinem Vater, sprach, störte die damals gut eingenisteten Klerikalen, die sich ihre Daseinsberechtigung eben nicht nur mit lichtvollem Wollen und Wirken geschaffen hatten. Ihre berufliche Existenz wurde durch Jesus nun gefährdet, welchem große Teile des Volkes willig zu folgen begannen. So hatte der wandernde Prophet Johannes der Täufer, welcher Christus vorausging, um die Menschen auf den Kommenden aufmerksam zu machen, die Pharisäer und Sadduzäer mit wüsten Beschimpfungen aus dem Tempel gejagt, in welchem Christus erwartet wurde. Johannes zornige Worte wie »Ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht« werden bis heute zitiert. Auch Jesus hatte schnell erkannt, mit wem er es hier zu tun hatte. Sein Urteil tat er offen kund. Wörtlich, lasset sie fahren. Sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, so fallen sie beide in die Grube. Zitat Ende. Trotz der Sendung des Gottessohnes hat sich im Gebaren der Kirchenfürsten, bis heute nichts geändert. Die Ermordung Jesu, der ein junger Mann von erst etwas über 30 Jahre alt war, seine brutale, blutige Kreuzigung, wurde von den machthabenden Kirchenfürsten nicht nur nicht verhindert, sondern im Gegenteil. Einige von ihnen luden schwere Schuld auf sich, weil sie sich an dem arglistigen Mordkomplott des Jüngers Judas Ischariot beteiligt hatten. Wer von der Existenz Gottes ausgeht, vom Schöpfer aller Welten, der kann sich vorstellen, dass es keinesfalls in dessen Interesse gelegen haben kann, dass sein Sohn von den Menschen getötet wird, denen er eigentlich helfen wollte. Wer sich diese Angelegenheit genau betrachtet, der muss die ungeheuerliche Schuld spüren, welche sich damit damals auf die Menschheit legte. Bedeutende Fehleinschätzungen der großen Kirchen dürften im Laufe der zurückliegenden Jahrhunderte zu verhängnisvollen Schlussfolgerungen geführt haben. Das Vorstellungsvermögen, vor allem das Verantwortungsbewusstsein vieler Menschen, wurde dadurch in eine problematische Richtung gelenkt. In meinem 2012 erschienenen Buch Weltenwende versuchte ich, Ursachen zu finden für diese schweren Verwerfungen der Menschheit. Ursache dürfte hauptsächlich eine fehlende rechte Selbsteinschätzung, eine überhöhte Sicht der Hirten sein, sowohl bei den Protestanten als auch im Katholizismus. Während im evangelischen Glauben vor allem der Bibel eine fast unfehlbare Funktion zukommt, ist es bei den Katholiken der Papst. Er ist seit Jahrhunderten für die Gläubigen unangreifbar und hat heute anstelle Christi das letzte Wort zu allen Fragen, den Glauben, Moral, Ethik und Sitte betreffend. Der kroatische Bischof und Politiker Josip Juraj Strossmayer schrieb schon im 19. Jahrhundert: Durch die Kathedralentscheidungen zugunsten einer Unfehlbarkeit des Papstes haben sämtliche Lehrentscheidungen der katholischen Kirche, die im Laufe der Jahrhunderte auf den verschiedenen Konzilen getroffen wurden, nachträglich den Stempel des Unanfechtbaren erhalten. Sie wurden als sogenannte göttliche Wahrheit in feierlicher Weise für alle Zeiten sanktioniert. Die Gewissen der katholischen Christen wurden somit an alle jene Dogmen gebunden und ihrer geistigen Freiheit beraubt. Sie haben der Autorität ihrer Kirche zu gehorchen und auf eigenes Urteil sowie selbstständige Entscheidung zu verzichten. Zitat Ende. Doch ist es wirklich das, was Christus forderte, als er sagte: Suchet, so werdet ihr finden? Ist es nicht die vornehmliche Aufgabe des Menschen, allen Dingen auf den Grund zu gehen, um sie wirklich zu verstehen, seinen Geist zu bewegen, um vorwärts zu kommen, um das Geheimnis zu lüften, was die Welt im Innersten zusammenhält? Drückt es nicht jeden Denkenden zu Boden, wenn er akzeptieren soll, was ihm vorgegeben wird und wenn er nicht einmal mehr nachfragen darf? Soll es wirklich die weltliche Institution Kirche sein, die bestimmt, was der Weisheit letzter Schluss ist? Doch wie steht es überhaupt mit der Glaubwürdigkeit der päpstlichen Instanz? Wird nicht auch an ihr schon in dem Augenblick gerüttelt, wenn es um die mannigfaltigen Vorwürfe, wie in vielen Berichten in der letzten Zeit gesehen geht, die alle unmittelbar auch im Vatikan zu überprüfen sind? Zog man nicht vielmehr geistige Mauern um die irdischen Gotteshäuser, die für viele Gläubige jetzt unüberwindbar geworden sind und die auf der Suche nach Wahrheit und dem Schöpfer verloren umherirren müssen? Die Notwendigkeit der Enttarnung des unrichtigen bzw. verheimlichten Wissens und die unbedingte Richtungsänderung sind dringend geboten. Sie gehören zum künftigen Leben und Sterben des Menschen, zum gesamten Schöpfungsgeschehen, so notwendig dazu wie die Sonne, der Wind, das Meer, Tag und Nacht, wie die Luft zum Atmen. Ohne die Klarstellung ist eine künftige Welt, die Schöpfung im Großen und Ganzen, nicht mehr zu denken. Eine der in Stein gemeißelten und seit vielen Jahrhunderten zur christlichen Religionslehre gehörenden Auslegung ist der Tod des Gottessohnes am Kreuz. Als Sühneopfer wird er bezeichnet, der angeblich von Gott gewollt war, um alle Sünden der Erdenmenschen mit dem Opfer wegzuwaschen. Diese sogenannte Lehre dient Millionen Christen bis heute als Grundlage ihres Glaubens. Sie berufen sich unter anderem auf Johannes im Neuen Testament. Da heißt es: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Leider werden diese Worte schon lange nicht mehr im richtigen Sinne gedeutet. Denn das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt, bedeutet nicht, dass es, also das Lamm und damit ist der Gottessohn gemeint, die Sünden der Menschen auf sich genommen hat, sondern dass Christus in den Wundmalen die Sünde der Welt trägt. In ihnen wird das Verbrechen sichtbar, das an ihm als dem Gottesboten begangen wurde. Das Lamm trägt die Wahrzeichen der Sünde der Welt als dauernde Anklage. Dies stellt eine schmerzende Sicht aus dem Blickwinkel tiefster Schuld und schwersten Vergehens der Menschheit dar, welche durchaus nicht als Versöhnungszeichen zu werten ist, schon gar nicht als ein Hinweis darauf, dass dem Menschen dadurch seine Sünden etwa vergeben wären. In der Offenbarung des Johannes wiederholt sich mehrfach die Anklage in den Worten: das Lamm, das erwürget wurde. In seinen Sehungen beschreibt Johannes wiederholt die vorwurfsvollen Ausrufe der Ältesten vor dem Gottesthrone beim jüngsten Gericht, welche alles andere als versöhnlich klingen. Es ist dies die deutliche Klage der hohen Geister und zeigt klar das begangene Verbrechen an. Entbehrt es nicht jeder Logik, dass das fünfte Gebot heißt, du sollst nicht töten? Doch dass Gott gleichzeitig gut hieße, wenn der mordende Mob, die wütende Priesterschaft, sein teuerstes, was er zu geben hatte, den Gottessohn bestialisch töten ließe? Soll das wirklich der Erlösungsplan sein? Dies wäre nur möglich, wenn der Erlösungsplan auf schöpferischen Willkürakten aufgebaut wäre. Doch diese gibt es nicht, denn sie sind nicht mit der Vollkommenheit des Schöpfers vereinbar. Vielmehr liegt es doch auf der Hand, dass diese unlogische Darstellung, die inzwischen längst zum Dogma angewachsen ist, nur von berechnender und klügelnder Menschheit erdacht worden sein kann. Wer sich die heutigen Verdrehungen von Wahrheit zur Lüge auf der ganzen Welt anschaut, muss sich nicht mehr über diesen Irrtum wundern. Denken wir nur an das Gesetz der Saat und Ernte. Welche Auswirkungen hätte nach der unabänderlichen Bestimmung aus höchsten Höhen dieser Mordfall? Belohnung oder Strafe? Für Jesus selbst hatte der Tod am Kreuz nur den einen Sinn. Er brachte die Wahrheit mit seinem Wort. Sie wurde in ihrem ganzen Umfang bestätigt, bestand weiter fort und wurde verbreitet. Hätte Christus gegenüber seinen Feinden nachgegeben und seine Herkunft und Lehre widerrufen, so wäre seine göttliche Mission gescheitert. In dieser neuen Lesart wird der Unterschied recht deutlich, denn auch wenn es nur wie ein kleiner äußerlicher Unterschied anmutet, so wird damit doch das genaue Gegenteil offenbar. Unbedingt das Richtige. Wenn die Vollkommenheit der Schöpfungsgesetze als selbstverständliche Voraussetzung dienen soll. Kann man wirklich der Ansicht sein, dass Gott diese Wahrheitsverdrehung, die seit Jahrhunderten verbreitet wird, einfach hinnimmt? Wir Menschen haben die Verbindung zu höherem Wissen abgeschnitten. Beziehungsweise haben wir es leichtfertig gestattet, dass dieses aus unserem Bewusstsein nahezu entfernt wurde. Gab es anfangs noch Gegenwehr, zum Beispiel in den Kämpfen der Urvölker in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt gegen die sogenannte Christianisierung der römischen Kirche, so hat man sich heute längst mit den verschiedensten Dogmen abgefunden, die nicht selten durch keine Logik der Welt erklärt werden können. Träge lässt man sich mitziehen im Strome von Falschheit und Lähmung. Durch die sogenannte Sühnetod- bzw. Opfertodlehre der christlichen Kirche wurde im Laufe von Jahrhunderten der überlebenswichtige innere Drang des Menschen erstickt, für begangene Missetaten selbst in voller Verantwortung gerade zu stehen. Der wohlgemeinte Hinweis, jeder könne seine Sünden vor die Füße des gekreuzigten Heiland legen und damit seien diese auch schon so gut wie vergeben, unterscheidet sich kaum noch von den fatalen Machenschaften des Ablasshandels, die der berühmte Reformator Martin Luther schon im 16. Jahrhundert anprangerte. Die von Rom in Umlauf gebrachten Ablassbriefe sollten dem Sünder damals gegen Bezahlung einen Platz im Himmel sichern, ohne dass dieser Buße tun und eine innere Umkehr vornehmen musste. Mit anderen Worten, durch Bezahlung eines gewissen Geldbetrages konnte sich jeder Mensch von seiner moralischen und sittlichen Verantwortung freikaufen. Sogar für Verwandte konnte man in dieser Zeit gegen entsprechendes Entgelt einen solchen Brief erwerben, damit deren Seelen noch rechtzeitig dem Fegefeuer entgehen konnten. Durch die beträchtlichen Geldbeträge, die durch die ungeniert in Umlauf gebrachten Ablassbriefe in die kirchlichen Kassen flossen, scheffelte die Priesterherrschaft seinerzeit Unsummen. Es ist eine bittere, schmerzliche Lehre, der wir uns heute nicht verschließen dürfen, wenn Christus sagt: Weh euch, Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr kommt nicht hinein und wehret denen, die hinein wollen. Selbstverständlich kassieren die Kirchen heute nicht mehr direkt von den Sünderschafen für deren Vergehen Geld, wie es bei den Ablassbriefen einst der Fall war. Indirekt jedoch schon. Durch Kirchensteuern und Extrabeiträge finanziert jeder Einzelne das System praktisch mit. Die Annahme, dass Christus ebenso wie auch sein Vater selbst praktisch als Sinnbild, als Gesamtziel der großen Kirchen gelten, verbindet die göttlichen Lichtbringer damit jedoch auf äußerst ungute Weise mit den irdischen Institutionen, gerade so, als wäre Gott für das Kirchengebaren sogar mitverantwortlich. Dieser Umstand sorgt bis heute dafür, dass viele Menschen Gott und die Kirche schon gar nicht mehr trennen können, sondern diese zu einem Gesamtbegriff verschmelzen lassen, was den obersten Kirchenvertretern ja nur recht sein dürfte. Dass mit den zahlreichen Vergehen der Kirche damals wie heute der Schöpfer selbst von den Menschen als Mittäter für zahlreiche Untaten betrachtet wird, ist eine schwere Tragödie und schreckt Millionen inzwischen gänzlich vom Glauben ab. Das Kind wird mit dem Bade ausgeschüttet. Vor allem die jungen Menschen finden so gut wie keinen Halt mehr in den Kirchenstrukturen. Die genannten Austrittszahlen und schwindende öffentliche und innerkirchliche Unterstützung sprechen Bände über den derzeitigen Zustand. Allerdings werden hier hin und wieder Zweifel laut, gar unter den höchsten Würdenträgern der Klerikalen. In den großen Kirchen, sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen, scheint man sich der Richtigkeit der Sühneopfertodlehre nicht mehr allzu sicher zu sein. Vor allem bei einzelnen Kirchenoberen, sogar in der Leitung der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland, regte sich vor einigen Jahren deutlicher Widerspruch. Es soll an dieser Stelle davon abgesehen werden, festgedeutete und nach Kirchenart ausgelegte Bibelbegriffe, wie zum Beispiel die Rechtfertigung durch den Glauben und die Taten oder das Wiedergeborenwerden in Christus, näher zu untersuchen. Das haben schon hunderte Autoren getan. Die Diskussionen über die Kirchendeutungen dauern seit Jahrhunderten an. Sie bergen die Gefahr, dass ein nicht mit den Kirchenlehren vertrauter Leser möglicherweise nicht folgen kann. Handelt es sich doch oft um verwirrende Bildungs- oder Glaubensbegriffe. Und Diskussionen, die ein gewisses theologisch-wissenschaftliches Fundament, zumindest einen aktiven Kirchenglauben, voraussetzen. Aber dieses wichtige Thema geht uns alle an und nicht nur die studierten und durch regelmäßige Kirchenbesuche vorbereiteten Leute. Es soll hier lieber ohne überfrachtetes Kirchenwissen logisch und direkt an jene Punkte herangegangen werden, die bislang für so manche Missverständnisse bei Millionen Menschen sorgten. Wie klingt sie eigentlich, diese sogenannte Sühneopfertodlehre, wie man sie in den Gottesdiensten sonntags von der Kanzel vernehmen kann? In folgendem Beispiel in einer Internetpredigt werden die Worte wiedergegeben, die stellvertretend für tausende Reden gelten kann, welche regelmäßig gesprochen werden und den Gläubigen ein leichtes und herrliches Leben weiszumachen suchen durch das blutige Opfer Christi am Kreuz. Dort heißt es unter anderem: Jesu Tod am Kreuz war einzigartig. Vor 2000 Jahren sandte Gott seinen einzigen Sohn, damit er sich für die Sünden der Menschheit opfere. Er starb für dich. Seine Auferstehung war einzigartig. 3 Tage nach seinem Tod fand das erstaunlichste Ereignis in der Geschichte statt. Jesus wurde von den Toten auferweckt. Seine Geburt, sein Leben, seine Kreuzigung und seine Auferstehung dienten dem einen Ziel, Menschen den Weg zu Gott zu ebnen. Und das tut Jesus Christus auch heute noch. In der Bibel steht, heißt es da weiter, denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus. Diese Gabe Gottes kannst du heute annehmen. Jesus bezahlte mit seinem Leben für deine Sünden und kaufte dich damit frei. Jetzt sagt er, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann wirst du seine Liebe und Vergebung erfahren und das ewige Leben gewinnen. Jesus steht vor deiner Tür. Du kannst ihn jetzt einladen, indem du ein Glaubensgebet sprichst. Das Gebet könnte so lauten: Herr Jesus, ich brauche dich. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich öffne dir die Tür zu meinem Leben und nehme dich als meinen Retter und Herrn an. Bitte regiere mein Leben und hilf mir, so zu leben, wie du es geboten hast. Amen. Zitat Ende. Diese Sätze braucht ein logisch denkender Mensch wohl nicht zu kommentieren. Doch genauso hören es die Schäfchen jeden Sonntag in den Kirchen. Und genau so glauben es bis heute die meisten. Die einfache und klare Lehre des Gottessohnes Jesus Christus lautet: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der berühmte kategorische Imperativ des deutschen Philosophen Immanuel Kant meint genau dasselbe, wenn dieser die Worte zur Universalisierungsformel zusammensetzt, wörtlich: Handle nur nach derjenigen Maxime, die du zugleich wollen kannst, dass sie als ein allgemeines Gesetz werde. Zitat Ende. Wir Menschen wissen genau, was gut oder falsch ist. Das ist in jedem als unser Gewissen fest verankert. Dieses begleitet uns stets und klopft jedes Mal vorsichtig oder auch lauter an, sollten wir gerade eine Dummheit begehen wollen. Dieser weise Schutz, den wir alle in uns tragen, muss jedoch auch von jedem Einzelnen erhört und ernst genommen werden. Dies ist die heilige Pflicht des Menschen, wenn er richtig auf dieser Erde gehen will. Und diese innere Stimme hat sich gewiss auch bei jenen Menschen gemeldet, die Jesus einst mordeten. Aber diese mahnende Stimme wurde übertönt vom lauten Gejohle der Masse, des mordwütigen Mobs. Wo ist der Unterschied zu heutigen Gewissensfragen? Und wenn wir von höchster irdischer Stelle praktisch die Absolution erhalten, ohne große Nachwehen stets aufs Neue sündigen zu dürfen, dann ist das mehr als gefährlich. Wir drehen uns nicht nur im Kreise, sondern wir vergrößern die Menge der schlechten Saat, die wir in den Boden geben, täglich weiter. Die inzwischen auch in höchsten Kirchenkreisen umstrittene Sühnetod-Theorie entband die Menschheit im Laufe der Zeit, im Laufe der vergangenen 2000 Jahre, vielfach von ihrer wahren Verantwortung. Ungeachtet dessen bleibt das Schöpfungsgesetz der Wechselwirkung dennoch weiterhin ausnahmslos wirksam. Was der Mensch sät, das wird er vielfach ernten, ob mit oder ohne die Begnadigung irdischer Institutionen. Im Laufe der vergangenen Jahre hielt ich zahlreiche Vorträge in christlichen Gemeinden. Es waren zumeist sehr schöne Veranstaltungen, in denen viel Geistiges schwang und wo ich zahlreiche Menschen traf, die bewusst den Weg zum Guten eingeschlagen hatten. Vielen dieser Menschen ist klar, dass wir mit unseren weltlichen Fähigkeiten heute allgemein am Ende sind. Sie haben den Weg zum Schöpfer gewählt, den sie noch als einzig gangbare Lösung in den derzeitigen Wirrnissen erkannt hatten. Es ist wohltuend, mit Menschen zu sprechen, die sich nicht selbst als oberste Instanz betrachten, sondern die eine übergeordnete Macht erkennen und demütig akzeptieren. Frei nach dem Jesus-Satz: Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Doch es gab auch nicht selten Enttäuschungen, denn manchmal waren es gerade die Frommsten, die ihre kleinen und größeren Fehler zu entschuldigen wussten mit dem Hinweis, wir seien allzumal kleine Sünderlein und die Missetaten würden uns ohnehin stets wieder vergeben werden. So manches Mal gerieten wir dann in hitzige Diskussionen, vor allem, wenn ich den unkirchlichen Standpunkt vertrat, dass harte Arbeit an sich selbst der bessere Weg sei als derartige riskante Selbstberuhigungen. Erstaunlicherweise versuchte man nicht selten, mich von meinem Bemühen gar abzubringen, mit dem Hinweis, dass sich kein Mensch so viele Lasten auf die Schultern laden müsse, die er doch ohnehin nicht tragen könne. Und dann folgte öfter die Erklärung für dieses sonderbare Vorgehen. Für die Vergebung unserer Sünden sei einzig der gekreuzigte Heiland zuständig, der ja gerade deswegen ans Kreuz musste. Es hatte eine Weile gedauert, bis ich begriff, dass diese Begründung tatsächlich ein wichtiger Bestandteil des Fundamentes für den christlichen Glauben in unseren Breitengraden darstellt, was ich zuvor in dieser Ausprägung nicht für möglich gehalten hätte. Noch erstaunlicher ist der Umstand, dass vielen Gläubigen geradezu der Halt entzogen zu werden scheint, sobald man die sogenannte Sühne-Opfer-Theorie in Frage stellt. Ein merkwürdiges Glaubensfundament. Wenden wir uns der Tat vor über 2000 Jahren zu. Warum wurde der Gottessohn wirklich getötet? Weil die Täter schon damals eine sogenannte Liebestat Gottes darin sahen, seinen Sohn opfern zu wollen? Wohl kaum. Wäre diese Ansicht tatsächlich richtig, so würden sich eine Reihe unbeantworteter Fragen stellen. Warum hat Jesus dann vor dieser grausamen Tat im Garten Gethsemane seinen Vater angefleht, diesen Kelch an ihm vorübergehen zu lassen? Und warum betete Jesus, nachdem man ihn schon gekreuzigt hatte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Wäre die Ermordung Jesu eine Liebestat gewesen, die Gott gefordert haben soll? Wo bliebe hierin die Logik? Es waren doch vielmehr Hass und Wut, mit dem Pharisäer und Schriftgelehrte den Mob aufgehetzt hatten, weil sie genau wussten, dass Christus ihren Schäfchen mehr zu geben hatte als sie. Lehnten die Menschen mit der Kreuzigung des Gottessohnes diesen als den erwarteten Messias nicht vielmehr kategorisch ab? Es ist doch gerade das Gegenteil der bisherigen Deutungen. Der Tod am Kreuz war auch nicht ein notwendiges Opfer, sondern es sei wiederholt, ein regelrechtes Verbrechen, nämlich Mord. Der Gottessohn kam nicht auf die Erde in der Absicht, sich kreuzigen zu lassen. Darin soll Erlösung ruhen für alle Zeiten. Jesus wurde gekreuzigt um seiner Lehre willen, der Wahrheitslehre. Genauso unbeliebt wie die Wahrheit heute ist, war sie es schon damals. Und genauso unbequem ist die Wahrheit auch heute für viele großen Religionsführer, die immer noch nicht viel dafür tun, damit diese das Licht der Welt erblicken kann. Für heute beenden wir unsere Lesung über die Bedeutung der Kreuzigung Jesu am Karfreitag. Ich danke.